aus dem Propheten Jesajas, Jesajas 50, Vers 4. Es ist im Grunde das Lebensprogramm des Messias, aber damit auch das Lebensprogramm aller Knechte Gottes. Der Herr Jehova hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort Gottes aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, gleich solchen, die belehrt werden, oder damit ich höre, wie ein Jünger hört. Wir haben heute Morgen über Hebräer 10 gesprochen. Und wir haben etwas davon gehört, wie außerordentlich wichtig es ist, gerade für die Gemeinde in der Endzeit, diesen Dienst der Ermahnung auszurichten und zu empfangen. Denn wir sollen uns ja in einem umso größeren Maße ermuntern, ermahnen, ermutigen, warnen auch und trösten, je näher wir den Tag der Wiederkunft Jesu herannahen sehen. Bruder Geier hat das einmal mit dem Thema von heute Morgen überschrieben, auch in einer Schrift, vom Dienst der Ermahnung im Blick auf den kommenden Tag. Es geht allerdings dort nicht nur um die Ermahnung mit dem pädagogisch erhobenen Zeigefinger, sondern wir haben ja in diesen Tagen schon einmal gehört, dass dieses griechische Wort Parakaleo ein ganz breites Spektrum aufweist und außer Ermahnen und Warnen eben auch bedeutet, ermuntern, ermutigen, Mut machen, trösten, in das Herz sprechen und in den Sinn hineinreden. Und so stehen wir auch heute in diesem Thema. Denn der Hirtendienst ist ja gerade der Dienst, der diesen Diakonie der Ermunterung, des Trostes und der Ermutigung zu tun hat. Er ist deshalb so außerordentlich wichtig, gerade in der Zeit der Altersreife des Leibes des Messias. Ich kenne einen Bruder, der einfach deshalb, weil er nun in die Jahre gekommen ist, unter ganz schweren Depressionen leidet und innerlich müde geworden ist. Und das hängt einfach daran, dass sein Hormonspiegel umgekippt ist und dass die physiologischen Vorgänge nicht mehr so funktionieren, weil das Alter gekommen ist. Und auch die Gemeinde steht nicht mehr in den Tagen ihrer Jugend. Auch die Gemeinde geht den Tagen ihres Alters entgegen. Ihrer vollen Mannesreife, das wäre das Positive, die mögliche positive Entwicklung, oder aber ihrer Greisenhaftigkeit, und das wäre die negative Entwicklungsmöglichkeit. Nun wollen wir hineinsteigen in den Text, und zwar soll uns heute Abend leiten, Hebräer 12. Und ich möchte versuchen, möglichst nahe am Text zu bleiben und nach der Ermunterung durch unseren Bruder Vogel damit auch möglichst nahe an den Aussprüchen Gottes. Ich lese zunächst einmal Hebräer 12, Vers 4 bis 13 und ich möchte darauf hinweisen, dass wir hier gleichsam die Symptome der geistlichen Müdigkeit und der geistlichen Lähmung erfahren. Ein guter Arzt, und ich bin ja leider viel bei Ärzten zu Hause, wird zunächst einmal die Symptome abfragen und anhören, dann wird er aufgrund der erfahrenen Symptome eine Diagnose stellen und die Diagnose erhärten, durch seine Untersuchungsmethoden und schließlich wird er versuchen, eine Heilung anzustreben. Also zunächst einmal die Symptome. Hebräer 12, 4 bis 13. Ihr habt noch nicht gegen die Sünde ankämpfend bis aufs Blut widerstanden. Und ihr habt die Ermahnung oder habt die Ermunterung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht: Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Das wird Leuten gesagt, die immerhin gestandene Männer und gestandene reife Frauen waren, was ihren geistlichen Charakter anbetrifft. Wenn wir da einmal kurz zurückblättern in Kapitel 10, 32 bis 34, finden wir diese Dinge. Dort wird uns gesagt, dass diese Menschen viel Kampf der Leiden erduldet haben, dass sie durch Lästerungen der Gottesfeinde und durch Drangsale zur Schau gestellt wurden, dass sie Genossen derer wurden, welche im Leiden standen und stehen in der Heilsgeschichte, dass sie den Gefangenen Teilnahme bewiesen haben und dass sie den Raub ihrer Güter mit Freuden oder mit Frohlocken erduldet haben. Und da sehen wir, dass eben diese Gesinnung, diese Ausgestaltung, diese Spannkraft, diese Fähigkeit zum Kampf des Glaubens eben nichts Statisches ist, sondern etwas Dynamisches, das zunehmen kann, das aber auch in Krisenzeiten unseres Glaubens abnehmen kann. Denselben Leuten wird hier gesagt, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Ihr habt die Ermahnung Gottes vergessen, der zu euch als zu Söhnen redet. Mein Sohn, Beni, verschmähe nicht des Herrn Züchtigung, noch ermatte. Wenn du von ihm gestraft wirst, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er geißelt aber einen jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, dient der Züchtigung. Man kann auch übersetzen, dient der Erziehung, der göttlichen Pädagogik. Allerdings keiner weichlichen Pädagogik, keiner antiautoritären Erziehung, sondern der Vater der Geister züchtigt uns auch mit Geißelung, mit Leiden, mit Drangsalen. Und dann steht dieses großartige Wort, Gott handelt an euch als an Söhnen. Oder Gott handelt mit euch als mit Söhnen und nicht mit Säuglingen und Kinderlein. Und das ist nun etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich möchte das einmal so sagen. Solange man im Laufstall des Glaubens steht, am Anfang des Glaubenslebens, wird man bewahrt, wird man gegängelt, wird man festgehalten. Erlebt man wunderbare Sachen, eine Führung nach der anderen, ein Glück nach dem anderen. Mir ist nicht immer ganz wohl dabei, wenn heutigen Tages, um das Evangelium schmackhaft zu machen, den Menschen gesagt wird, komme zu Jesus, dem großen Glücklichmacher, dann wird dein ganzes Leben happy. Dann lösen sich alle deine Probleme mit einem Schlag. Das ist Betrug an den Seelen. Das mag zunächst einmal so beginnen. Und dann kommt es knüppeldick. Dann kommt die Müdigkeit, die Spannungslosigkeit, die geistliche Antriebslosigkeit, die Krise des Glaubens, der Zweifel, die Anfechtung, die Not. Dann kommen die Leiden. Dann steht man an einer Wegscheide, nachdem man früher wunderbar immer wieder geführt wurde vom Herrn und weiß überhaupt nicht, wo man hingehen soll, obwohl man Monate und Jahre vielleicht betet, nach Norden, nach Süden, nach Osten oder nach Westen, und die Zwischenhimmelsrichtungen, die lasse ich jetzt mal weg. Und da wird man dann ganz schnell irre. Wenn Jesus in unser Leben kommt, fangen die Probleme erst an. Kommt das Kreuz in unser Leben, werden wir von Gott auf die Probe gestellt und beginnt der Kampf des Glaubens. Auch der Kampf zwischen Geist und Fleisch, den kein nicht glaubender Mensch führt. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Nicht nach der Melodie, das Leben ist ein Kampf. Das haben die anderen draußen auch. Gott handelt mit euch als mit Söhnen, nicht mit Kinderlein. Ich wurde hier erinnert heute Morgen an das Wort in 2. Mose 13, 17 bis 21, wenigstens die ersten Verse. Das waren ja Kinderlein, die da aus Ägypten herausgezogen waren, aus der Knechtschaft, und die zunächst einmal die Fülle der Wunder Gottes erlebten. Da steht doch ein merkwürdiges Wort. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der feindlichen Philister, obwohl dieser Weg nahe war. Es war der direkte Weg, denn Gott sprach, damit es das Volk nicht gereue, wenn sie den Streit sehen, den Kampf, und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Und Gott führte das Volk auf Umwegen herum, den Weg der Wüste des Schilfmeeres. So handelt Gott in seiner göttlichen Barmherzigkeit und Liebe mit den Kindern im Glauben. Aber wir haben hier gelesen in Hebräer 12, Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Ich habe früher immer gedacht, Söhne, das sind die Leute, die das Fülle-Evangelium verstanden haben, intellektuell. Nebenbei gesagt, diesen Begriff gibt es im Neuen Testament nicht. Söhne, das sind die, die letzte und tiefste Erkenntnisse haben. Das ist ihr Kennzeichen. Söhne Gottes, das sind vielleicht die, die auf der Leibeslinie laufend die Allversöhnung erkannt haben. Nicht die, die auf der Reichslinie laufen und noch evangelisieren. Ich zitiere jetzt nur. Glücklicherweise hat Gott mich von dieser Seuche gründlich geheilt. Söhne sind die, die im Leiden stehen und die von Gott gezüchtigt werden und hart herangenommen werden. Das sage ich jetzt keineswegs mit Vergnügen, weil ich das selber in den letzten Jahren etwas durchbuchstabiert habe. Aber das ist nun einmal das Sohnesgesetz, der Sohnesweg, das werden wir dann noch sehen, der Weg des erstgeborenen Sohnes Gottes und der Weg der nachgeborenen Söhne. Deshalb zitiere ich so gerne Sprüche 4, Vers 1, Unterweisung des Vaters an die Söhne. Und in den Sprüchen findet ihr dann die Anrede des Vaters an die Söhne. Beni, mein Sohn, das ist der Messias Jesus. Und ihr Söhne, das sind die nachgeborenen Söhne, das sind wir. Aber beide laufen nach derselben Strategie des Vaters, nach demselben Bauplan, der durch den Heiligen Geist in uns niedergelegt wurde, auf demselben Sohnesweg. Gott handelt mit euch als mit Söhnen, denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Na, heute schon. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, welcher alle teilhaftig geworden sind, dann ist das der Beweis dafür, dass ihr Bastarde seid, Mischlinge und nicht Söhne. Dann steht ihr noch in der Mischung zwischen Finsternis und Licht, zwischen Geist und Ungeist, in dem Dämmerlicht, in dem diffusen Grau. Seid ihr keine Söhne, dann seid ihr Mischlinge, Bastarde. Überdies hatten wir ja auch unsere Väter nach dem Fleische zu Züchtigern und scheuten sie mit Recht. Sollten wir nicht in einem viel höheren Maße dem Vater der Geister unterwürfig sein und dadurch leben? Denn jene freilich, unsere irdischen Väter, züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Er aber zum Nutzen, die Väter nicht immer, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig würden oder damit wir Anteil gewinnen an seiner Heiligkeit, an seiner eigenen göttlichen Heiligkeit. Das sind doch großartige Gedanken. Und ihr lieben Brüder, wenn das kein Fülle-Evangelium ist, dann ist auch der Epheserbrief keins. Den Vers 11 kennen wir alle. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Zukünftig aber lässt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit reifen für die, die durch sie ein Training des Geistes erlangt haben. Ich habe das jetzt einmal umschrieben, die durch sie geübt sind. Und nun die Folgerung. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und machet gerade Bahn für eure Füße, damit nicht das Lahme vom Wege abgewandt, sondern vielmehr geheilt und gerettet werde. Wir wollen noch einmal fein auf diesen Vers achten. Müdigkeit und Lähmung gehören nämlich zusammen. Zunächst einmal sind die Einzelnen angesprochen. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Machet gerade Bahn für eure Füße. Eine schnurgerade geistliche Bahn, eine geistliche Lebensstrategie. Damit nicht, und nun ist etwas Merkwürdiges, das Lahme vom Wege abgewandt, sondern vielmehr geheilt und gerettet werde. Es scheint mir so, als vermute der Schreiber des Hebräerbriefes, dass durch die Lähmungserscheinungen der Einzelnen das Ganze in die Lähmung hineingezogen werden kann. Dass durch die Müdigkeit und Ermattung Einzelner ganze Gemeindekreise und Gemeinschaften in die Müdigkeit, in die Spannungslosigkeit, in die geistliche Energielosigkeit und in die geistliche Lähmung hineingerissen werden könnten. Und nun sagt ihr, die ihr das begriffen habt, macht den Anfang, richtet auf die Knie, die erschlafften Hände, die gelähmten Knie, damit der Durchbruch erzielt werde und die Gemeinde aus ihrer Schlafsucht, aus ihrer Müdigkeit, aus ihrer geistlichen Lähmung herausgerissen werde. Wir brauchen nur einmal hineinzuschauen in 5. Mose 25, Vers 18, damit wir sehen, was für katastrophale Folgen das hat oder haben kann, wenn wir nicht mehr dieses Verantwortungsgefühl füreinander und für unsere Gemeinde und für die gesamte Gemeinde auf Erden haben an unserem Teil. 5. Mose 25 von Vers 17 an. Gedenke dessen, was Amalek dir getan hat auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zoget, wie er dir auf dem Wege entgegentrat und deine Nachhut schlug, alle Schwachen hinter dir her, als du matt und müde warest, und er fürchtete Gott nicht. Als Israel matt und müde war, wurde die Nachhut Israels von dem Amalek geschlagen, vernichtend geschlagen. Die Schwachen, die Müden, die Matten, die Entkräfteten, die Energielosen. Und wir leben ja wirklich in einer Zeit der großen Entmutigung, wo der brüllende Löwe umhergeht, wo er uns in die Müdigkeit, in die Schlafsucht hinein versenken möchte, sodass das, was einmal Israel angedroht wird in Römer 11, 7 bis 9, vielleicht auch der Gemeinde widerfahren könnte, wenn wir hier nicht wach bleiben, dass nämlich der reich gedeckte Tisch der Gaben, Shulchan Aruch, für uns verwandelt wird in einen Fallstrick und uns der Geist der Schlafsucht ergreift und durchdringt. Römer 11, 7 bis 9. Es geht nicht nur um die Gemeinde, die da vorne marschiert. Es geht auch nicht nur um die Nachhut, sodass wir sagen könnten, ach, das Mischvolk, sollen die doch dem Amalek anheimfallen, sollen die doch unter den Streichen der Finsternis dahinwelken. Hauptsache, wir kommen durch. Eines hängt am anderen. Und vielleicht hören wir es jetzt noch einmal. Richtet auf, persönlich, einzeln, individuell, die erschlafften Hände und die gelähmten Knie, macht gerade Bahn für eure Füße, Das ist die Laufbereitschaft für das Evangelium nach Epheser 6. Damit nicht das Lahme vom Wege abgewandt, sondern vielmehr geheilt und gerettet werde. Wir sind ergriffen durch den Text und hingewiesen auf die Gefahr der seelischen Ermattung, die oft eine Gefahr ist, die daraus entsteht, dass wir uns an das Heiligste und Höchste gewöhnen. Diese Gefahr der Ermüdung und der seelischen Ermattung ist oft eine Gefahr der zweiten Generation und einer langen Glaubensnachfolge. Brüder, die Dinge nützen sich ab. Diese Gefahr der Ermüdung kann über uns hereinbrechen durch eine Zermürbung der Seele, die wir erfahren im Leiden, in den Anfechtungen und in den Versuchungen. Unser Bruder hat uns vorhin den schönen Text vorgelesen aus Apostelgeschichte 3 von dem Lahmen an der Tempeltüre, dass das ausgerechnet passiert zu Pfingsten, das ist prophetisch auch bedeutsam, denn der da sitzt nicht im Tempel Gottes, sondern vor der schönen, immerhin schönen, goldenen Tempeltüre, damit er dort mehr Almosen bekäme, der ist ja in seiner Lahmheit ein Bild des gelähmten Israel, das nicht im Tempel Gottes sitzt, das die Laufbereitschaft für das Evangelium verloren hat, das draußen sitzt und das nur noch eins zurückbehalten hat, die leeren Formen, die schöne goldene Tempeltüre draußen vor der Tür und das dort sitzt und um geistliche Almosen bettelt. Nur Jesus von Nazareth kann hier Hilfe schaffen. Aber wir wollen es auch einmal sehen im Hinblick auf unseren Text. Da ist auch ein Gelähmter, der draußen vor der Türe sitzt. Und das ist ja die Frage, sitzen wir draußen vor der Türe in der Gemeinde? Sind wir im Grunde nur Randläufer? Erfreuen wir uns im Grunde nur an der schönen Tempeltüre, an den schönen Gesängen des Chors und an dem schönen Gemeindesaal und an dem netten Prediger und meinetwegen noch am Gesangbuch? Oder sind wir drin in der aktionsbereiten Gemeinde? Leben wir nur von geistlichen Almosen? Dann sind wir gelähmt. Dann ist die Laufbereitschaft des Evangeliums von Epheser 6 bei uns nicht bereit. Wir wollen doch hören, was da geschieht, als er geheilt wird. Gehe umher. Er fasste ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden seine Füße und Knöchel augenblicklich fest. Er sprang auf, konnte stehen, ging umher, trat mit ihnen in den Tempel Gottes ein, indem er umherging und sprang und Gott Lob pries oder Gott segnete. Das ist die wiederhergestellte Laufbereitschaft. Das ist das wiederhergestellte Gotteslob nach Krisen, wo es uns auf den Lippen vergangen war. Das ist die neue geistliche Spontaneität, das spontane geistliche Verhalten in der Energie des Heiligen Geistes. Das ist das im Tempel Gottes sein, eingebaut als lebendiger Stein in die Behausung Gottes im Geiste. Das sind die geistlichen Sprunggelenke gleichsam in ihrer Festigkeit, was wir hier erfahren. Und das will uns der Text ermutigend, ermuntert vor das Herz stellen. Gott sagt uns, du kannst immer wieder neu beginnen. Es gibt für dich immer wieder einen neuen Anfang. Es gibt immer wieder die neue Möglichkeit. Es gibt ein Wiederaufleben des Geistes, wie es der Patriarch Jakob erfuhr. Es gibt eine Wiederherstellung dessen, was du scheinbar verloren hast. Es gibt ein Herausgerissenwerden aus der Müdigkeit, aus der Lahmheit, aus der geistlichen Antriebslosigkeit, aus dem bloßen Herumsitzen an der schönen goldenen Türe. Und nun das Zweite. Dafür nur einen Vers, das wäre dann die Diagnose. Ich lese von Kapitel. Denn betrachtet den, der einen solch großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Gemeint ist, damit ihr nicht im Geiste ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet und antriebslos und ohne Spannung werdet. Es ist oft so, dass Gläubige, die in der Anfechtung stehen, die in der Krise des Glaubens stehen, die müde und matt geworden sind und die geistlicherweise gelähmt sind, von anderen hören müssen, sie seien besessen. Und wenn du das einmal spürst, dass in deiner Seele überhaupt nichts mehr vorgeht, dass da alles gleichsam wie taub ist, wie gelähmt, dass da nichts mehr funktioniert, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen für Besessenheit, sondern es kann einfach und allein ein Zeichen für eine seelische Erschöpfung sein. Es gibt Zustände, wo man in den Leiden, in der Zermürbung, in dem langen Weg der Drangsale und der Angstspannung in der Seele so ermattet, dass sich das auch überträgt auf das Geistesleben. Wenn du in der Seele keine Spannung mehr hast, dann wird auch dein Geist antriebslos. Ich bin immer froh, wie nüchtern das Wort Gottes in dieser Beziehung ist. Das ist kein fauler Trost, sondern das ist ein Herausgerissenwerden aus der Schwermut. Und es gibt ja heute viel mehr schwermütige, depressive Gotteskinder, als wir glauben, die an allem zweifeln, was Gott verheißen hat, die keine Chance mehr sehen, die nur noch nachts sehen. Und wenn du das noch nicht gehabt hast, kannst du denen auch nicht helfen. Dann sind all die schönen, frommen Sprüche wertlos. Wer in dieser dunklen Höhle sitzt, der hört sie gar nicht mehr. Oder der sagt ja, ja, ja und innerlich nein, nein, nein. Da ist ein Sperrriegel vorgeschoben. Wir sprechen davon, dass es psychosomatische Zusammenhänge gibt, dass es Erkrankungen des Leibes gibt, die sich auf die Seele auswirken können und Erkrankungen der Seele, die sich auf den Leib auswirken können in leiblichen Krankheiten, Schwachheiten. Es kann auch parallel laufen. Das Wort Gottes hier sagt uns etwas über einen Zusammenhang von Seele und Geist, von einer seelischen Ermattung, Kraftlosigkeit und einer daraus erwachsenen geistlichen Ermüdung. Das kann geschehen durch das Seufzen. Psalm 6, Vers 6 heißt es, ich bin müde durch das Seufzen. Das kann geschehen durch die Sorgen. Wir können müde werden vom Rufen. Psalm 69, 3 sagt ein Beter, ich bin müde vom Rufen, entzündet ist meine Kehle. In Jesaja 57, Vers 10 steht das Wort, durch die Weite deines Weges bist du müde geworden. Jeremia 6, Vers 11, dort sagt der Prophet, ich bin voll des Grimmes Jehovas, ich bin müde. Und in Jeremia 20, 9 heißt es, ich werde müde, es auszuhalten, nicht die Zwischenrufer. Die haben es längst aufgegeben, von einem Bruder zum anderen zu gehen, weil sie resignieren, weil sie sagen, mir kann doch keiner helfen. Das sind die, die treu und brav dasitzen und die dann oft noch die Peitsche des Gesetzes verspüren müssen. Die Drohbotschaft statt einer frohen Botschaft. Mir ist nicht immer ganz wohl, wenn ich die Berichte lese von unseren Brüdern und Schwestern da drüben hinter dem eisernen Vorhang. Das sind nämlich meistens nur Märtyrerberichte von Leuten, die im Martyrium ihren Glauben triumphierend unter Beweis stellen. Wunderbare Berichte, wahre Berichte, die uns zeigen, Jesus trägt durch, aber von der ganzen Armee derer, die dort drüben in den Leiden verzagen, verzweifeln, vielleicht den Glauben wegwerfen und zerbrechen, Da redet und schreibt keiner. Diese stumme Armee der Müden, diese Nachhut der Gemeinde, die hinterher marschiert, die Schwachen und Müden, sollten viel mehr in unser Blickfeld treten. Und das sind gerade die Brüder, die fähig sind, einen Hirtendienst zu tun, gerufen in dieser gefährlichen, schweren, zermürbenden, neurotischen Endzeit zu ermutigen, damit nicht der Amalek das Volk Gottes schlägt, vernichtend schlägt. Und nun der Weg zur Heilung. Nebenbei gesagt, das kann auch Gottesmännern geschehen. Ich darf noch einmal erinnern an Jesajas 49. Seht einmal, das ist nicht nur Altes Testament. Der da sagt, vergeblich ist mein Dienst, umsonst habe ich gedient. Unter dem Druck der Verborgenheit Gottes, das ist der Knecht Jahwes. Das ist das Wort, das nach dem Neuen Testament dem Messias gilt und dem Paulus und dem Volke Israel. Es gibt nämlich auch müde Gottesmänner. Und es gab nicht nur einen Elias, der unter dem Ginsterstrauch saß und der gesagt hat, nun ist es genug, Schluss damit. Ich bin in meinem Dienst nicht besser, als meine Väter waren. Herr, mach mich jetzt tot. Nimm meine Seele von mir. Und wer wirklich im Kampf des Glaubens steht, der hat auch schon einmal unter einem solchen Ginsterbusch gesessen. Der hat dann erfahren, dass Gott ihm die Speise des Himmels gab und dass er weitergehen konnte in der Kraft dieser Speise bis an den Berg der Offenbarung Gottes, wo das Rätsel gelöst wird, auch das Rätsel der Verborgenheit Gottes, des scheinbaren vergeblichen Dienstes aller Knechte Jehovas. Nun das Letzte. Wir wollen ja eine Lösung zeigen, die dieses Kapitel bringt. Ich kann Ihnen jetzt keine Rezepte geben, von mir aus, sondern nur das Wort Gottes wollen wir sprechen lassen. Ich lese jetzt Kapitel 12 von vorne an. Deshalb nun, da wir eine solch große Wolke von Zeugen haben, die uns umlagert, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren oder mit Zähigkeit laufen, den noch vor uns liegenden Wettlauf, indem wir dabei hinschauen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat der Schande nicht geachtet, oder er hat die Schande nicht beachtet. Er hat für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet und er hat sich niedergesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Und dann kommt das Wort, das wir schon betrachtet haben. Denn schaut euch den doch einmal genau an, der einen solch großen Widerspruch der Sünder gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht geistlicherweise ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Da ist zunächst der Hinweis auf die uns umlagernde Wolke der Glaubenszeugen. Und das ist nun von einem Manne gesagt, der aus dem Alten Testament herausgewachsen ist. Das ist die Lichteswolke Gottes, die Shekinah, die Herrlichkeitswolke. Die ist heute nicht mehr nur gefüllt mit Cherubim und mit ihren sausenden Rädern voller Augen um und um. Dort ist nicht nur der Thron und die Herrlichkeit Jahwes, die Hesekiel gesehen hatte, als er in die Shekinah hineinschaute. Dort sind heute die bereits vollendeten Heiligen des alten und des neuen Gottesbundes. Denn dieser Beginn des Kapitels 12 bezieht sich nachdrücklich auf die Glaubenszeugen, die uns in Kapitel 11 vorgestellt worden sind. Auch sie gehören bereits zu jenen Geistern der vollendeten Gerechten, zu jener Ekklesia der Erstgeborenen in den Himmeln. Und nun wollen wir einmal das Bild betrachten, Diese Wolke der Zeugen, der Glaubenszeugen, das sind die Sportler, die ihre Wettkampfleistung bereits hinter sich haben und die in die Gottesruhe bleibend eingegangen sind. Sie bangen jetzt um die eigene Mannschaft, um deren Endspurt, sonderlich um deren endzeitliche Mobilmachung für die letzte Wegstrecke hin zum Ziel. Viele von euch werden schon einmal Bilder gesehen haben von jenen wunderbaren griechischen Amphitheatern, die die alten Römer und die alten Griechen gebaut haben aus Stein, jene Treppenstufen, die dort hinaufgehen. Man hat welche wiederhergestellt, man hat dort auch Aufführungen vorgeführt, man hat festgestellt, die sind in einer erstaunlichen Weise gebaut, wenn dort ein Schauspieler unten in der Arena ganz leise etwas sagt, dann kann man das gut verstehen, weil diese Amphitheater akustisch nach phänomenalen Erkenntnissen errichtet und erbaut sind. Ich habe auch einmal ein Bild gesehen, da spielte ein Symphonieorchester in einem solch alten, antiken Theater und es war alles dunkel, nur die Arena unten war beleuchtet. Die Zuschauer saßen alle im Dunkeln. Und das ist das Bild. Auf den Rängen der Herrlichkeit sitzen unsere Brüder von Abraham an, ja noch weiter, von Abel an, bis zu Robert Schad, alle, die in der Gottesruhe sind, die sitzen, die liegen nicht in irgendeinem Seelenschlaf, sondern die sind daheim beim Herrn in der Wolke der Herrlichkeit und sitzen dort auf den Rängen, unwahrnehmbar für uns, aber sie schauen auf den Kampf der Gemeinde hier auf Erden. Wir sollten ja wirklich einmal bedenken, dass der größte Teil der Gottesgemeinde einfach nicht auf der Erde ist. Wir tun immer so, als wäre der größte Teil der Gottesgemeinde hier unten. Der bei weitem größte Teil der Gottesgemeinde ist in der Transzendenz, ist in der unsichtbaren Welt, ist bereits dort oben, wovon dann Kapitel 12 spricht, in jenem Berge Zion, in der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, bei Myriaden von Engeln und der allgemeinen Festversammlung, der Versammlung der Erstgeborenen, bei den Geistern der vollendeten Gerechten. Und sie schauen nun hier herab, nehmen intensiv Anteil am Werden des noch auf Erden kämpfenden Christuskörpers und seiner Glieder. Und wenn hier steht Wolke der Zeugen, Martys ist das Wort, das hier verwendet wird, dann sind das keine passiv Schlafenden, sondern es sind aktive Zeugen. Augen und Ohren Zeugen, die uns in ihrem Zeugnis verpflichten. Die Zuschauer sehen auf das Ende des Glaubensringens der eigenen Mannschaft und sprechen durch ihr Beispiel und ihre gottgeschenkte Bezeugung der Gemeinde Mut und Geduld zu. Der Martys, der Zeuge, ist niemals ein bloßer Beobachter, ein neutraler Beobachter, sondern stets ein Augen- und Ohrenzeuge, der seine Wahrnehmung dort oben kundgibt und mit seiner Person dafür eintritt. Ich werde das gleich noch einschränken, denn man kann das missverstehen. Das möchte ich gleich hinzufügen. Was bezeugen diese Männer? Sie bezeugen ein geglücktes und abgeschlossenes Glaubensexperiment. Sie bezeugen das, was wir müden und ermatteten, in der Krise stehenden Glaubenden hier auf Erden oft bezweifeln, nämlich Jesus ist in der Lage, uns hindurchzutragen und uns zum Ziel zu bringen. Auch dich, auch mich. Auch die depressiven Brüder und Schwestern, auch wenn sie vielleicht ihr Leben lang niemals aus der Höhle der Schwermut herauskommen. Ein geglücktes und abgeschlossenes Glaubensexperiment. Wenn dieser Gott sich der Gott Abrahams nennt, der Gott Jakobs, der Gott Isaaks, dann soll das heißen, Das ist der Gott, der im Leben eines Abraham den Sieg errungen hat und ihn zum Ziel geführt hat. Und im Leben der anderen Väter. Das ist keine Illusion. Auch die Brüder und die Schwestern der alt- und neutestamentlichen Gemeinde bezeugen uns gleichsam, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Wettlauf zum Ziele geführt, ich habe das Vertrauen festgehalten. Uns hat der Herr der gerechte Richter den Kranz der Gerechtigkeit bereitgelegt. Er wird ihn uns geben an jenem Tage, gemeinsam mit allen jenen, die den Herrn und seine Erscheinung lieb haben, denn sie werden ja bekanntlicherweise vollendet zusammen mit uns, nicht ohne uns. Was rufen diese Zeugen aus der Wolke der Zeugen uns zu? Nun, ihr dürft jetzt nicht denken, dass da irgendwann in der Nacht der Karl Geier zu euch sprechen wird oder Robert Schad oder Adolf Heller oder Abraham oder Josef oder wer weiß wer. Da seid mal recht vorsichtig. In dieser Beziehung möchten wir warnen, es gibt keinen unmittelbaren Kontakt von uns aus zu jener Wolke der Zeugen, als könnten wir sie anrufen, anzapfen, beschwören, herbeirufen. Ihre Anteilnahme ist eine Anteilnahme des allerhöchsten Interesses an jedem Einzelnen und an der Gesamtgemeinde und ihrem Werden und ihrer Vollendung in der Endzeit, sonderlich. Aber sie tun sich nicht kund in keiner Weise. Was rufen sie uns zu? Nach diesem Kapitel könnte man das einmal so sagen. Ermüde nicht in deiner Seele, ermatte nicht in deinem Geist. Laufe den Marathonlauf des Glaubens weiter. Ertrage den Widerspruch der Sünder, wie Jesus. Wirf die leicht umstrickende Sünde ab. Sie ermutigen uns vielleicht so, und wir sprechen diese Ermutigung durch den Hebräerbrief weiter. Lohnt sich das denn wirklich noch? Lieber Bruder, liebe Schwester, dass du hier noch ein paar Monate oder Jahre sündigst, und alles mitnimmst und ausbeutest, was dir diese zeitliche Ergötzung der Sünde bietet, wenn womöglich in wenigen Monaten oder Jahren unser Herr kommt? Wirf die leicht umstrickende Sünde ab, zieh die Sportkleidung des Geistes an, Jesus. Schaue hinweg auf Jesus. Und das ist nun das Schöne. Ihr Interesse bezieht sich auf die Gemeinde. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Nicht nur die hier unten auf der Erde. Alle Glieder. Auch die in der unsichtbaren Welt. Aber nun steht hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Es steht hier nicht, dass das die eigentliche Heilung für uns wäre. Das ist auch eine Ermunterung, auch eine Ermutigung. Sondern es steht hier, weil wir eine solch große Wolke von Zeugen haben, Vers 2, sollten wir hinschauen auf die Wolke der Zeugen und darauf warten, dass einer von ihnen zu uns kommt, so würden wir das zitieren. Nein, gerade weil wir eine solch große Wolke der Zeugen haben, eine solche Fülle von geglückten Glaubensexperimenten, sie alle sind am Ziel von Jesus hindurchgetragen. Gerade darum sollten wir hinwegschauen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Vertrauens. Zuerst geht der Blick des Läufers seitwärts. Da schaut er die Wolke der Zeugen vielleicht, dann vorwärts zum Ziel. Der Blick in die Arena stiehlt die Kraft. Der Blick nach vorne ermisst die Aufgabe. Jesus ist das Ziel. Das Leben ist für die Christusgemeinde zu einem Entscheidungskampf geworden. Es wird auch keine Erleichterung oder Entspannung der Lage eintreten, sondern mit der Fortsetzung des Glaubenslebens und der Heilsgeschichte vertieft sich das Erleben der Härte des Widerstandes und des Widerspruches der Sünder. Welch einen Widerspruch der Sünder hat Jesus ertragen? eine Antilogia, welche Auflehnung, Rebellion und Empörung. Man hat ihn Fresser und Weinsäufer genannt, Freund der Zöllner und Sünder, Verführer und Samariter. Man hat gesagt, er habe einen Dämon und sei besessen. Man sagte, wir haben einen Vater, du nicht, du bist ein Hurensohn. Man hat ihn Gotteslästerer genannt, Wahnsinnigen. Einen Wahnsinnigen nannten ihn seine Brüder und Schwestern, seine leiblichen Brüder und Schwestern, damit sie ihn in Schutzhaft nehmen könnten vor den Abgesandten von Jerusalem. Er wurde genannt Sabbatschänder und Gesetzesbrecher. Man stempelte ihn zu einem Revolutionär gegen Rom und gegen den Kaiser. Man sagte, er sei von dem Obersten der Dämonen, dem Beelzebub, besessen. Und er sei ein Proletarier, ein Zimmermann. Nun möchte ich Sie einmal fragen, und das war wirklich für mich früher eine Frage. Nützt uns denn der Hinweis auf den Widerspruch der Sünder gegen Jesus etwas in unserer Ermüdungssituation und in unserem Glaubenskampf? Hier soll wohl das Gleiche gezeigt werden, was ich vorhin angedeutet habe anhand von Sprüche 4, Vers 1. Nämlich unser Zusammengeschlossenwerden mit dem Sohn Gottes auf dem gleichen Sohnesweg. Lasst mich dazu lesen, Hebräer 5, 7 bis 9. Dort wird uns der Sohnesweg geschildert. Dort heißt es von Jesus, dem hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und mit Tränen dargebracht hat. Und er wurde um seiner Frömmigkeit willen erhört, obwohl er Sohn war an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt hat. Und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen, unter ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und nun bin ich nun einmal Pauker, und da muss ich Sie auf etwas hinweisen. Wenn hier steht, er hat Gehorsam gelernt, obwohl er Sohn war, dann wird hier ein Gegensatz herauskonstruiert zwischen der Sohnschaft Jesu und seinen Leiden und Versuchungen. Im Griechischen steht nur das Partizip. Und ich meine allerdings, dieser Gegensatz dürfe nicht aufrecht bestehen bleiben. Gerade weil Jesus Sohn des Vaters war, musste er an dem, was er litt, den Gehorsam lernen und vollenden. Denn das gehört zur Sohnschaft. Ein Sohn kann die Sohnschaft nicht besser erzeigen und beweisen in der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, als auf diese Weise, dass er gehorsam ist in den Versuchungen, Leiden und Anfechtungen. Gehorsam ist aber das Zeichen der Verbundenheit zwischen dem Sohn und dem Vater. Der Herr Jesus war in der Ewigkeit vor seiner Menschwerdung auch ein barmherziger hoher Priester. Er war auch gehorsam, aber dieser sein ewiger Sohnesgehorsam war noch nicht vollendet, war noch nicht perfekt, war noch nicht zum Ziel geführt. Warum denn nicht? Einfach und allein aus einem einzigen Grund. Weil Gott nämlich weder zum Bösen versucht, noch selbst von dem Bösen versucht werden kann. Und solange der Sohn in Gleichgestalt des Vaters war, solange er in der göttlichen Gestalt war, konnte er vom Bösen nicht versucht werden. Erst als er Fleisch und Blut der Brüder angezogen hat und als er gelitten hat wie wir und in gleicher Weise versucht worden ist wie wir, hat er in der Konfrontation mit der Sünde und mit der tatsächlichen Möglichkeit zu sündigen den Gehorsam perfekt gemacht, zum Ziele geführt und vollendet als Sohn. Das war der Erweis seiner Sohnschaft. Weil er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt
und ist auf diese Weise zum Ziele gekommen, vollendet worden. Ich möchte diese Dinge ein wenig zusammenfassen. Er wurde mit der Sünde konfrontiert und er hätte sündigen können. Sonst wäre das alles nur Schattentheater gewesen. Nur Zirkus. Er ist versucht worden nach dem Hebräerbrief in allem und mit den gleichen Methoden, wie wir es erfahren. Das Dritte, er litt in seinen Versuchungen. Der Sohn Gottes hat in seinen Versuchungen und Anfechtungen gelitten. Mehr als du, mehr als ich. Die Schere, der Dualismus war weit größer. Allerdings ohne zu sündigen. Und dann haben wir gerade gelesen, er lernte den Gehorsam. Unterweisung des Vaters an den Sohn, Unterweisung des Vaters an die Söhne. Er wurde, beachtet das Wort, werden. Er wurde als Sohn zum Ziele gebracht und vollendet. Er wurde ein barmherziger hoher Priester. Hier unten auf Erden, in diesen seinen Versuchungen. Und nun, sagt der Hebräerbrief, nun vermag er Mitleid zu haben mit den Schwachheiten der Brüder. Da braucht ihr euch nur mal anzuschauen, in welcher Weise der Felsen, der Jehova, der Christus im alten Bunde arbeitet, auf der Ebene der Engel und Götter. Und dann braucht ihr euch nur das anzuschauen, was Jesus hier auf Erden getan hat. Er wurde ein barmherziger hoher Priester. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, wie es mir geht. Er weiß um die Zermürbungstaktik des Feindes. Er weiß um den brüllenden Löwen, der uns erschrecken möchte auf der letzten Wegstrecke. Er weiß um die Müdigkeit. Er ist eingeschlafen im Seesturm. Er weiß auch um die Ermattung der Seele und des Geistes. Er hat geschrien in Gethsemane. Er hat geweint in Gethsemane. Er vermag Mitleid zu haben. Er wurde zum Ziele gebracht. Er wurde barmherzig. Er wurde ein hoher Priester. Und dieses Werden auf dem Sohnesweg, das ist das Grundgesetz auch für uns. Und damit kehren wir wieder zum Anfang der Stunde zurück. Das Grundgesetz des Sohnesweges. Wir werden es jetzt verspüren, warum wir so stark auf Jesus hingewiesen werden. Lauft den vor euch liegenden Wettlauf, indem ihr dabei hinschaut auf Jesus, den Urheber und Vollender des Vertrauens. Er hat die Schande nicht beachtet. Er hat für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet. Er hat sich schließlich gesetzt zur Rechte des Thrones Gottes. Und so möchte ich schließen. Oh, schaut euch den genau an, der einen solch großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet in eurem Geiste, indem ihr in euren Seelen ermattet. Amen.